Willkommen bei More Than Powering Today, dem Premium B2B-Podcast von Sungrow, in dem führende Expertinnen und Experten über wegweisende Projekte der erneuerbaren Energien sprechen.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast More Than Powering Today von Sungrow. Mein Name ist Philipp Wenzel. Ich bin Head of Sales Utility PV Dach bei Sungrow Deutschland und darf euch heute durch den Podcast führen. Als Thema schauen wir uns heute an Colocation. Colocation ist eins der meist diskutierten Themen im deutschsprachigen Raum, wie wir feststellen. Während wir jahrelang nur PV-Only-Projekte, also alleinstehende PV-Anlagen, im Netz zugebaut haben, rücken heute integrierte Erzeugungs- und Speicherlösungen immer mehr in den Fokus. Damit kommen allerdings auch vermehrt Fragen und natürlich auch Herausforderungen auf. Wie wirtschaftlich ist Colocation wirklich? Wo entsteht echter Mehrwert? Und wo vielleicht auch einfach nur zusätzliche Komplexität? Darüber wollen wir sprechen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, den Bernd Kipping von der Firma Chin Solar. Er ist dort Vice President of Finance Purchasing Innovations and Technologies EU. Herzlich willkommen, Bernd.
Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin seit 2016 bei Chin Solar eigentlich ursprünglich verantwortlich gewesen für Finance und Procurement. Und wir haben uns vor 4 Jahren die Frage gestellt, was gibt es über das klassische PV-Geschäft hinaus? Du hast es gerade schon erwähnt, wir kommen aus diesem PV-Geschäft, PV-only, skalieren das. Aber es war absehbar, es gibt komplementäre Geschäfte und da gab es Wasserstoff, Agrivoltaik, aber eben doch Batterien. Und ich habe mir dann die Aufgabe genommen oder übernommen, das Ganze ganz ganzheitlich zu bewerten in unserem Unternehmen. Das heißt, von der Technologie her bis zur Marktfähigkeit zu untersuchen, wie neue Geschäfte in unser Unternehmen integriert werden können.
Vor kurzem gab es eine Studie, die betitelt hat, dass Deutschland innerhalb der EU der attraktivste Colocation-Markt Europas wäre, auch aufgrund der Marktgröße und natürlich dem Potenzial im Umsatz sozusagen. Und das bringt uns natürlich zu den klassischen Fragen, warum sprechen alle über Colocation? Was ist es genau?
Ja, super wichtige Frage, weil Colocation sagt an sich erstmal gar nichts aus. Das kann eine Kombination verschiedener Assets sein. Wind und Solar, aber eben auch Solar und Batterie. Wir sprechen, wenn wir definieren Colocation, klassischerweise aktuell immer über die Kombination von Photovoltaik, also solare Energie, mit Batteriespeichern. Mhm. Wenn wir über Colocation sprechen, muss man auch ganz klar sagen, das sind zwei kombinierte Assets, kombiniert mit einem, und müsste dann einmal in die Definition der einzelnen Assets eigentlich reingehen. Was zeichnet einen Batteriespeicher aus und was zeichnet eben auch ein Solar-Asset aus? Mhm. Und an der Stelle geht es halt darum, eine Photovoltaikanlage braucht sehr viel Platz, hat einen Netzanschluss, mhm, und er hat ein gewisses Erzeugerprofil, wohingegen ein Batteriespeicher relativ kompakt ist, auch Netzanschlusskapazitäten benötigt, aber eben am Markt sehr flexibel agiert. Und Colocation bietet daher eine sehr gute Kombination dieser zwei Assets, weil natürlich gerade Photovoltaik Netzanschlüsse nur zu 10-20% ausnutzt und dass das seltene Gut ist, was Batteriespeicher aktuell benötigen. Deswegen reden wir von Colocation und müssen da natürlich auch nochmal differenzieren, gibt es Colocation-Speicher mit Bezugsleistung, sogenannte Graustromspeicher, mhm, oder eben reine Grünstromspeicher, die sich rein von der Solarenergie speisen. Das sind wesentliche Unterscheidungen, die wir aktuell am Markt beobachten.
Jetzt kommt Chin Solar aus seiner Historie heraus eher aus der PV-Ecke, würde ich es mal bezeichnen. Wir bei Sungrow bieten ja beides am Markt an, zum einen PV-Wechselrichter, aber auch natürlich Energiespeichersysteme. Siehst du einen Konflikt oder generell Unterschiede von der PV-Entwickler zur ESS-Entwicklerseite?
Ja, sogar wesentliche Unterschiede. Klassische PV-Entwickler haben halt Flächen gesucht. Es gab ein EEG, das heißt, es war relativ klar, welche Erlösströme ich am Ende habe. Das heißt, ich musste mir nicht um den Marktzugang so viele Gedanken machen. Investoren beliebten Solarprodukte, weil sie ein sehr Niedrigrisiko-Asset waren. Hingegen bei den Batteriespeichern haben wir andere Herausforderungen. Wir haben zum einen das Thema der Netzzugänge, das aktuell heiß diskutiert ist. Bei Standalone-Batterien ist der Netzzugang, glaube ich, das größte Risiko aktuell, um diesen Markt weiter zu skalieren. Und da muss man verstehen, wie man von den Netzbetreibern die Netzanschlüsse bekommt. Ich habe andere räumliche Situationen zu betrachten hinsichtlich Lärm, hinsichtlich Standsicherheit und der Integration in die Umgebung.
Jetzt kämpfen ja sozusagen zwei Entwicklerseiten um sozusagen bestehende Projekte oder auch dann neue Projekte und Projektflächen sozusagen. Mhm. Und letztlich stellt sich ja die Frage, rückt Colocation gerade deshalb zu stark in den Fokus oder gibt es noch andere Themen, zum Beispiel Netzrestriktionen, dort ist es gerade angesprochen, Flächenknappheit oder eben auch die Volatilität, dann letztlich die ökonomische Seite, die da maßgeblich der Treiber sozusagen für die Entwicklung ist.
Ich glaube, wir sehen eine Bewegung aus zwei verschiedenen Richtungen. Wir haben die klassischen PV-Entwickler, die aktuell auf der Suche sind nach besseren Erlösprofilen und natürlich feststellen, dass Batterien eine gute Lösung sind, Erlöskurven attraktiver, besser zu vermarkten. Das heißt, Sonnenenergie aus den Mittagsstunden in den Abend zu schieben und dort bessere Preise zu erzielen. Das ist natürlich der wesentliche Treiber, um auch bestehende PV-Entwicklungen rentabler zu machen. Und auf der anderen Seite sehen wir Batteriespeicherentwickler, die feststellen, dass sie Probleme haben, neue Netzanschlüsse zu finden und natürlich bestehende Solarparks als auch zu entwickelnde Solarparks ins Visier nehmen, weil diese Netzanschlüsse nicht voll auslasten. Das heißt, wir sehen so eine Entwicklung von zwei Seiten auf diesem Colocation-Markt aktuell und das bringt natürlich auch Expertise aus zwei verschiedenen Märkten zusammen.
Siehst du das Thema eher als also Colocation, PV plus ESS, wir hatten es ja vorher konkretisiert, das ist eigentlich unser Hauptthema heute, als, ich sage mal, strategischen Vorteil für beide Seiten, also dass beide Entwicklerseiten da einfach einen Vorteil sehen, sich jetzt auch auf diese, ich nenne es noch Nische, einzuschießen. Oder denkst du, es bringt dann für beide Seiten zusätzliche Komplexität, ohne jetzt wirtschaftlich tatsächlich für den Entwickler selbst, für den EPC selbst von Vorteil zu sein?
Wenn ich ein neues Projekt habe und dort Batteriespeicher hinzuentwickle, kann ich das relativ effizient machen und somit mein Asset auf jeden Fall verbessern. Ich glaube, wir werden absehbare Zeit keine Standalone-PV-Projekte mehr sehen in der Entwicklung, sondern das wird ein wichtiger Weg sein. Für die Batteriespeicherentwickler gibt es natürlich auch einen strategischen Vorteil, ist ganz klar, an diese Netzanschlüsse zu kommen. Die Komplexität ist hier, dass Colocation-Assets nie so attraktiv sind von den Erlösprofilen wie Standalone-Batterien. Und das muss man halt auch dort sehen. Das ist nicht PV und Batterie zusammen, ist das nicht das Beste aus zwei Welten, sondern es ist ein Kompromiss aus beiden, der gemeinsam gedacht werden muss. Deswegen ist auch die Expertise aus beiden Welten wahnsinnig wichtig, um Colocation-Batterien marktfähig zu bekommen.
Würdest du meine These mitgehen, wenn ich sage, es ist eine eigene Asset-Klasse für sich?
Aus meiner Sicht absolut. Also eine Asset-Klasse definiert sich ja im Wesentlichen auch aus Investorensicht und jetzt ist es ja so, ich habe mit einem Colocation Asset hedge ich ja letztendlich individuelle Asset-Risiken. Und das muss man neu bewerten. Deswegen kann man nicht sagen, es ist mehr PV, mehr BESS, sondern es ist für mich aus meiner Sicht auch eine eigene Asset-Klasse. Das geht auch dahin. Es gibt halt eine Kombination aus verschiedenen Technologien, die auch eine unterschiedliche Wahrnehmung im Markt haben. Das heißt, eine sehr etablierte Technologie mit Solarenergie oder Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern und eine relativ neue Technologie mit dem Batteriespeichercontainern, die aus meiner Sicht sehr verlässlich sind, aber noch nicht so eine hohe Akzeptanz haben im Markt, wie das vielleicht bei aus der Photovoltaik ist. Und von daher sehe ich das schon als eine eigene Asset-Klasse. Und in Gesprächen mit Investoren und Banken stellen wir auch fest, dass diese das Thema Colocation neu bewerten müssen.
Jetzt fragen sich sicherlich viele, die uns zuhören, wie mache ich denn mein Projekt bankable? Also wie kriege ich es hin, dass der Finanzplatz und die Finanzierung sozusagen gesichert ist.
Man braucht ein sehr gutes Verständnis des Produktes, des kombinierten Produktes. Das beginnt einerseits natürlich mit der Genehmigungssituation. Wie kann ich einen Colocation-Speicher genehmigen? Da gibt es erfreuliche Entwicklungen von der Bundesregierung, dass man zumindest sagt, okay, es gibt eine Privilegierung von Batteriespeichern im räumlich-funktionalen Zusammenhang zu Photovoltaikprojekten. Ich muss wissen trotzdem, welche technischen Risiken bringt eine Batterie mit sich, um das auch mit dem Nachbarn, was Neues, was Lärmemissionen angeht oder was den Brandschutz angeht, zu integrieren. Viel entscheidender aber darüber hinaus ist das Verständnis über die Erlösstruktur, Erlösmöglichkeiten und Erlösrisiken. Und da gibt es Möglichkeiten, die deutlich darüber hinausgehen, was klassische Photovoltaik-Entwickler oder Investoren bisher gewohnt sind in der Direktvermarktung von PV-Assets. Und als dritten Punkt geht es darum, diese richtige Optimierung zu finden oder das richtige Design zu finden in der Ausgestaltung der Kombination von der Photovoltaikanlage mit dem Batteriespeicher. Das heißt, wenn ich ihn zu niedrig dimensioniere, den Batteriespeicher, hebelt er nicht wirklich mein PV-Asset. Wenn ich ihn zu hoch dimensioniere, habe ich relativ hohe, vielleicht möglicherweise Stillstandkosten, insbesondere bei einem Grünstromspeicher, der eben keine Bezugsleistung hat. Und das bedarf eine sehr detaillierte Ausgestaltung, auch Erfahrung. Und wir sehen auch im Markt da relativ viel Dynamik seitens der Banken, seitens Investoren, seitens der Hersteller. Das heißt, es gibt dort nicht diesen Goldstandard, den ich umsetze, sondern das muss Fall für Fall neu entschieden werden, auch abhängig von der Lokation, von meinen Erlösmöglichkeiten. Von daher ist das durchaus eine höhere Komplexität, als wir das in diesem Einzelasset-Entwicklung gewohnt sind.
Ja, jetzt haben wir viele PV-Anlagen auch in Deutschland stehen, die alle mehr oder weniger in einer Vergütungssituation sind, vielleicht jetzt bald aus der Vergütung fallen. Das heißt, es stellen sich viele Betreiber sicherlich die Frage, was mache ich mit dem Asset? Die Module sind möglicherweise noch gut, vielleicht der Wechselrichter vor kurzem getauscht. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, Co-Location, macht es Sinn, einen Speicher noch zuzustellen? Grün oder vielleicht auch grau oder Multi-Use? Was ist für euch spannender oder aus deiner Sicht spannender? Das Thema Retrofit von bestehenden PV-Anlagen, wo eine Einspeisezusage da ist, wo vielleicht die Netzrestriktionen weniger ein Thema sind, oder das gleichzeitige Neubauen, wo ich wirklich auf der freien Wiese mit der Dimensionierung spielen kann und einfach von null auf starten kann.
Also für uns als Entwickler sind ehrlicherweise beide Welten wahnsinnig spannend. Wir sind sowohl PV- als auch BESS-Entwickler und realisieren dort Projekte. Alle zukünftigen Solarprojekte werden wir nur noch mit oder PV-Projekte werden wir nur noch mit Batteriespeichern entwickeln. Das ist für uns natürlich das, würde ich sagen, Brot-und-Butter-Geschäft. Ja. Aber ich glaube, wir können auch einen sehr hohen Mehrwert liefern für bestehende Anlagen. Also das sind Assets, die haben eine Finanzierung, die haben einen Abnahmevertrag oder für langfristige Vergütung, die haben einen Netznutzungsvertrag und die Komplexität hierin besteht, dort ranzugehen, diese Strukturen einmal anzufassen, zu aktualisieren auf die Gegebenheit eines Co-Location-Speichers und dort zu integrieren. Und natürlich muss man dann auch die Perspektive mal ziehen und sagen, wenn ich schon dort einen Batteriespeicher habe, mit dem Netzbetreiber mal ins Gespräch zu gehen, wie sieht das aus, in 2, 3, 5 Jahren vielleicht auch Bezugsleistung zu bekommen. Mhm. Also den Batteriespeicher als Grünstromspeicher zu planen, die bestehende Erlösprofil zu hedgen, abzusichern, gegen Risiken resilienter zu machen, ist sicherlich schon mal ein Ziel, was wichtig ist und was verfolgt werden sollte. Aber es gibt natürlich auch langfristig viel mehr neue Optionen, die ich damit umsetzen kann.
Jetzt haben wir sehr viele positive Punkte bewertet. Wir haben aber auch gehört, es gibt Herausforderungen, Challenges, die sich gerade dem Entwickler auch stellen. Letztlich ist das Feedback und vielleicht auch das Statement, was man vielleicht so zwischen den Zeilen liest, Co-Location rechne sich immer oder auch die Technik würde alle Probleme lösen. Wie kommentierst du das?
In der Theorie kann man alles irgendwo hinrechnen, was passt. Aber in der Praxis brauche ich Banken und Investoren, die da rein investieren, die Vertrauen haben in das Asset. Das heißt, das ist unsere große Aufgabe, hier Marktakzeptanz zu schaffen, dass wir Co-Location marktfähig bringen. Ich glaube, der Fortschritt ist deutlich sichtbar im Markt, aber wir sind noch längst nicht am Ziel.
Dann vielleicht noch anschließend an diese Frage, aus Sicht von euch als Projektentwickler mit schon einiger Erfahrung auch in dem Thema, welche Mehrwerte würdest du sehen, bringt Co-Location jetzt auch vielleicht aus der Erfahrung raus, was ihr praktisch schon im Feld gesehen habt?
Es gibt natürlich Mehrwerte, was die Nutzung der Netzanschlüsse angeht. Es macht das Asset resilienter. Man muss einfach sehen, dass viele Solarassets auch die Entwicklung der negativen Strompreise so nicht erwartet haben. Du hattest Eingangsstudien zitiert. Wenn wir uns die Studien anschauen, die vor 3 Jahren publiziert wurden hinsichtlich der Strompreisentwicklung, sind die so nicht eingetreten. Und worum es heute geht, ist eigentlich resiliente Systeme zu bauen. Aber ein Batteriespeicher im Co-Location hilft auf jeden Fall erstmal ein resilienteres System zu bauen. Von daher schafft es dort auf jeden Fall Mehrwerte. Man nutzt die Netzanschlüsse besser aus. Also da gibt es signifikante Mehrwerte. Aber es ist nicht per se so, dass das jedes Projekt sich lohnt.
Ja.
Oder um es anders zu formulieren, ein schlechtes PV-Asset wird durch eine Batterie kein gutes.
Du hast angesprochen, Strompreisentwicklung, es sind aber natürlich auch im weitesten Sinne dann auch die Spotmarktpreise, aber auch politische Rahmenbedingungen. In diesem Kontext siehst du den größten Hebel in der politischen Rahmengestaltung oder vielleicht dann doch eher vielleicht auch auf der Netzseite?
Es ist eine Kombination aus verschiedenen Hebeln an der Stelle. Ich glaube, der wesentliche Hebel ist der Markt immer noch. Ja. Und man muss hier nochmal konstatieren, wir haben weiteren PV-Zubau, der schneller läuft als der Batteriezubau. Das heißt, wir müssen momentan davon ausgehen, dass die Strompreisvolatilität weiter zunimmt. Auch Wind wird dazu führen, der Windausbau, dass die Volatilität zunimmt. Das heißt, dass der Batterie-Business Case weiterhin attraktiv sein wird. Und deswegen brauchst du diese Resilienz. Dann hast du natürlich angesprochen, die Netzsituation. Das ist ein wesentlicher Treiber, der viele Batterieentwickler auch und die Co-Location ein Stück weit treibt, weil sie dort Assets haben, Zugang zu Netz haben, um ihre Kompetenz auszuspielen. Und dann rede ich nicht nur über Entwickler, sondern insbesondere auch über Vermarkter der Batteriespeicher, die sogenannten Optimierer, die natürlich eine sehr hohe Kompetenz haben, sehr kurzfristig am Intraday-Markt noch zu traden und den letzten Euro noch auch aus einem Best-Asset rauszuholen, was anders ist als bisher klassischerweise die Direktvermarkter für Solar-Assets gemacht haben. Und klar, die Genehmigungssituation ist entscheidend und Regulatorik ist entscheidend. Was wir momentan wahrnehmen im Markt ist schon, dass die Politik eigentlich Batteriespeicherung, Flexibilität will im Netz und eigentlich das auch lieber hat, wenn es in Kombination mit bestehenden Assets ist, als dass die Standalone-Batterien sind, die überall stehen. Ja. Das ist so ein Stück weit die Entwicklung, die wir natürlich haben, aber trotzdem müssen wir da sehr genau aufpassen und darauf achten, in welche Richtung die Politik sich entwickelt.
Dort zieht auch, ja, den, wo in den Markt gezogen wird sozusagen. Ja. Ein bisschen weg von dem Tagesgeschäft sozusagen, eher hin in Richtung Innovation und vielleicht auch ein bisschen mit Weitsicht auf die nächsten Jahre. Jetzt hast du, wir haben es ja eingangs schon groß erwähnt, den Titel ja auch Innovation mit in deiner Jobbezeichnung, von daher ist es ein Heimspiel, würde ich sagen, für dich. Welche Rahmenbedingungen würdest du dir wünschen?
Ja, wir brauchen eine transparente, nachhaltige, aber auch sichere Genehmigungssituation. Da gab es viel Bewegung, aber es gibt noch gewisse Unsicherheiten, Interpretation. Was bedeutet räumlich funktional? Zum Beispiel, das muss natürlich ausgestaltet sein, dass man als Projektentwickler auch eine Sicherheit hat, Planungssicherheit hat, wie ich Batteriespeicher an Erzeugungseinheiten anschließen kann, sei es Solar oder Wind. Der zweite wesentliche Punkt ist der Umgang der Netzbetreiber mit Co-Location. Wir sehen das im Standalone-Markt, dass die Netzbetreiber, und davon haben wir sehr viele in Deutschland, da sehr unterschiedlich mit umgehen. Das Thema Flexible Grid Connection Agreements ist gerade in aller Munde, wie das ausgestaltet ist. Wir brauchen hier aus meiner Sicht ein standardisiertes Framework. Was bedeutet das für Co-Location-Speicher? Weil man muss auch sagen, wenn der Netzbetreiber kommt und gewisse Rampen definiert für eine Batterie, Rampen bedeuten, mit welcher Leistung darf ich wirklich in das Netz einspeisen und quasi meine Energie dort auch abgeben. Wenn die zu restriktiv definiert sind, dann verschließen sich viele Erlösmöglichkeiten und dann kann das auch ganz schnell ein Business Case werden, der nicht mehr fliegt. Momentan ist die Annahme, es gibt keine Restriktionen, aber wir wissen alle, auch aus dem Standalone-Batteriemarkt, dass das Thema auf der Netzseite noch sehr volatil ist. Also da wünsche ich mir schon Klarheit, dass wir zumindest Grünstromspeicher mit klarem Framework ins Netz integrieren können und somit die erzeugte Energie nicht abschalten müssen, sondern wirklich auch dann nutzen können, wenn sie gebraucht ist. Aber eben auch in der Flexibilität, die notwendig ist, um es marktfähig zu halten.
Jetzt wollen wir natürlich nicht spekulieren, aber die letzten Wochen und Monate gab es ja doch teils widersprüchliche auch Aussagen und geleakte Informationen. Letztlich manche vorteilhaft für Batteriespeicher, die meisten allerdings, ich nenne es mal eher nachteilig für den aktuellen Batteriemarkt. Glaubst du, man kann auf dem Niveau, in dem der Ausbau jetzt auch quasi gestartet hat, weitergehen und parallel dazu können Rahmenbedingungen gesetzt werden, wie zum Beispiel auch die Rahmenverträge für den Netzanschluss etc.?
Also ich glaube, so ein bisschen die Disruption, die wir aktuell haben im System, die ist wichtig und die treibt Innovation. Was der nächste Schritt sein muss, ist, mit der Politik ins Gespräch zu gehen, über Verbände, über Parteien, über Abgeordnete, wie auch immer, um dort Regeln zu setzen, die für alle Beteiligten, und es ist nicht nur Politik, sondern es sind auch natürlich Netzbetreiber, Gemeinden und so weiter, dass man dort die Akzeptanz dieses Assets erhöht. Ne? Also man muss dann auch ein Stück weit die Politik in den Schutz nehmen. Wir sind in der Industrie sehr schnell. Das ist schön, das macht uns auch Spaß. In meiner Rolle macht mir das auch sehr viel Spaß. Aber es nützt natürlich nichts, wenn wir das nicht nachhaltig irgendwo skalieren können. Ja. Und dafür ist es wichtig, dort Rahmenbedingungen zu schaffen in der Kommunikation und eben auch vielleicht noch ein Ziel zu definieren. In welchen Rahmenbedingungen wollen wir in 3, 4, 5 Jahren arbeiten? Es ist immer klar, dass diese Early Mover im System sicherlich dann auch noch ein bisschen schneller sind und gewisse Fakten schon schaffen. Aber wir sehen auch, dass die Politik durchaus verstanden hat, was für Potenzial im Batteriespeichern liegt. Wir hoffen, dass das auch so in den Verordnungen, in den Gesetzen dann auch alles Umsetzung findet.
Ja, jetzt sind wir bei Sungrow ja natürlich ein Hersteller und haben natürlich auch gewisses Interesse an den Marktentwicklungen. Zum einen natürlich von der PV-Seite getrieben, zum anderen auch von der ISS-Seite. Co-Location auch für uns natürlich ein Feld, in dem wir die Augen offen halten, mit unseren Partnern wie Gin Solar sprechen. Jetzt hast du mit Sicherheit auch als jemand, der sehr vorausschauend auch die Themen wie Innovation und so weiter betrachtet hat, auch gewisse Wünsche oder Forderungen in Richtung Herstellerseite. Was denkst du, sollten die Hersteller als nächstes angehen? Muss man den Markt und das Asset gesondert betrachten oder reicht dieses One-Fits-All, was wir aktuell von den meisten Herstellern sehen?
Ja gut, jetzt verantworte ich auch Einkauf und habe natürlich da immer den Wunsch, ja, die perfekte Lösung für das jeweilige spezifische Produkt zu haben. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust natürlich einerseits. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir brauchen eine hohe Standardisierung, was das Thema Größen angeht, was das Thema Logistik angeht, dass ich einfach sage, das Deployment dieser Batteriespeicher, das muss standardisiert und einfach sein. Auf der anderen Seite, wenn wir über die konkrete Spezifizierung des Produktes nachdenken, innerhalb des Containers, des Batteriecontainers, hat ein Co-Location-Speicher, insbesondere wenn es ein Grünstromspeicher ist, andere Fahrweisen und vielleicht Anforderungen ans System im Vergleich zu einem Standalone-Speicher. Ein Standalone-Speicher fährt meinetwegen 2 Zyklen am Tag und das 365 Tage im Jahr im Durchschnitt, mal mehr, mal weniger, und soll eigentlich permanent reagieren. Ein Grünstromspeicher wird sicherlich möglicherweise nicht nur einen Zyklus fahren, was man immer unterstellt, aber auch nicht ganz so viel, und insbesondere in den Wintermonaten wird er vielleicht nie wirklich voll laden. Was bedeutet das für den Business Case und was bedeutet das für die Technologie am Ende? Weil auch ein Batteriespeicher hat gewisse Betriebskosten,
ja,
und die muss ich dort in Betracht ziehen. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es sinnvoll wäre, für Co-Location-Speicher besondere Spezifikationen zu haben für den Batteriecontainer, um zum Beispiel Eigenversorgungsleistungen zu reduzieren.
Ja.
Dass ich sozusagen niedrige Betriebskosten habe für einen solchen Speicher, insbesondere in den Wintermonaten.
Eine höhere Effizienz könnte
auch ein Thema sein. Genau, also da muss man mal ins Detail gehen. Dann würde mich natürlich dann auch immer in Diskussion mit dem Hersteller interessieren, was ist technisch machbar? Wo kann man ansetzen?
Ich hoffe, unsere Entwicklung hat zugehört. Ansonsten geben wir Ihnen gerne das Video weiter mit deinen Wünschen. Wir sind jetzt in 2026. Wie sollten sich die Entwickler von heute, ob sie PV-Entwickler sind oder ISS-Entwickler, erstmal dahingestellt, sich quasi ausrichten, um in 2 bis 3 Jahren auch noch richtig positioniert zu sein in dem dann wahrscheinlich neuen Markt und neuem Umfeld?
Ja, ich glaube, es bedarf etwas mehr als das, was heute notwendig ist, zu sagen, ich hole mir eine Baugenehmigung und dann kauft das schon jemand, das Asset. Das war so ein bisschen die alte Erzählung, die wir hatten aus der Industrie. Ich glaube, was wichtig ist, ist ein sehr hohes technologisches Verständnis von Batterien. Das heißt, was bedeutet es? Und dann eben auch in Zusammenhang mit Solar, wie dimensioniere ich das? Das heißt, das Engineering ist erstmal das Entscheidende, die richtige Dimensionierung zu haben zwischen einem Batteriespeicher und einem Erzeugungsasset. Es ist wichtig zu verstehen, was interessiert Banken und Investoren an der Stelle. Das heißt, was suchen die eigentlich für Assets? Wie müssen die ausgestaltet sein? Das heißt, das eine ist Theorie und das Excel-Sheet, was wir uns aufmalen. Aber möglicherweise gibt es von Kapitalseite ganz andere Anforderungen, weil es in der Tat halt eine Kombination aus 2 verschiedenen Asset-Klassen sind. Ne? Einerseits Solar-Asset, Low Return, Low Risk, und auf der anderen Seite klassischerweise ein Batterie-Asset mit High Risk, High Return Profile.
Was ja auch sehr kapitalintensiv ist gegenüber der PV, ja.
Absolut, absolut. Da wird diese Market Balances, die wir heute sehen, die werden sich verschieben entlang der Wertschöpfungskette von Investoren, zwischen Investoren und Entwicklern. Und natürlich ist auch am Ende des Tages die EPC-Rolle entscheidend. Das heißt, ich muss das Ganze integrieren. Und dort ist dann natürlich die Frage, wer nimmt an welcher Stelle welches Risiko.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was denkst du, wenn du ins Blaue reinraten dürftest, was die nächsten logischen Innovationsschritte sind, die vielleicht sogar nach der Co-Location kommen oder dann in der ferneren, näheren Zukunft ansetzen werden.
Da ist ein sehr hohes Potenzial, was das Thema Batteriespeicher oder auch Erzeugungseinheiten angeht, um sozusagen behind the meter zu optimieren. Was wir uns intensiv anschauen, ist das Thema Energiehubs rund um Netzanschlüsse. Weil das knappe Gut der Zukunft wird Netzinfrastruktur sein. Wir sehen das heute in Deutschland, aber eigentlich auch in jedem anderen europäischen Land, ist der Zugang zum Netz und der Netzausbau hat ein großes Problem, hinterherzukommen mit einerseits den wachsenden Erzeugungseinheiten auf der einen Seite und andererseits der steigenden Nachfrage von Datencentern, Electrical Vehicles und der ganzen Nachfrageseite der nach Energie. Das heißt, dort Energiehubs zu errichten, die sowohl Erzeuger als auch Konsumenten verbinden. Und ich meine, dann sind Batteriespeicher natürlich der perfekte Anker, ist eine für uns aus unserer Sicht sehr spannende Entwicklung, die man im Blick behalten muss.
Ja, wunderbar. Bernd, vielen lieben Dank für das Kommen zum einen und dann natürlich für die Einblicke und für deine klare Einordnung der Themen. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch natürlich. Am Ende des Tages würde ich gerne unsere Diskussion folgendermaßen zusammenfassen, in vielleicht drei kleineren Thesen. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Zum einen, Colocation ist, denke ich, kein Selbstläufer. Wir haben hier keinen Markt, der sich einfach entwickelt und alles ist gut. Aber es kann natürlich auch als strategisches Werkzeug dienen, wenn es richtig eingesetzt wird, wenn auch der Entwickler sozusagen sich gut darauf einstellt und vorbereitet. Zweitens würde ich sagen, die Wirtschaftlichkeit entsteht nicht, wie wir herausanalysiert haben, nicht im Einzelasset, sondern in der Kombination der beiden Themen, im Zusammenspiel. Und dann auch nicht nur im Park, sondern dann auch mit Markt und Netz dazu. Ich sehe du nix, das ist schon mal gut. Und drittens, ich denke, Partnerschaften, Rahmenbedingungen hattest du angesprochen und auch die Systemintegration, also dann wirklich der Netzpunkt sozusagen als Anschluss des Assets an das große Ganze, werden entscheidend dafür sein, dass Colocation erstmal skaliert und dann aber auch bleibt auf hohem Niveau.
Ja, absolut, kann ich unterschreiben. Ich glaube, was der Grundtenor darüber hinaus ist, es sind wahnsinnig dynamische Zeiten, in denen wir leben. Es wird sich viel verändern und man muss auf diese Veränderung permanent reagieren.
Ja.
Und von daher vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Schönes Abschlussstatement. Damit sind wir am Ende von unserer Folge More Than Powering Today, dem SunGrow Podcast. Heute mit Bernd von Cinsula. Vielen lieben Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr die Episode natürlich teilt und entsprechend auch bewertet. Dann wissen wir, was wir in Zukunft auch verbessern können. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Das war More Than Powering Today, der B2B-Podcast von SunGrow. Alle Links, Quellen und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes.